Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd.
Schönen guten Morgen. Ich habe heute fast das Gefühl, ein alter Bekannter ist bei uns zu Gast. Dabei sind wir uns persönlich noch nie begegnet. Aber seine Musik, der Deutschrock mit den klugen Texten, den kenne ich schon seit meiner Jugend. Und so dürfte es vielen heute gehen. Herzlich willkommen, Hans-Rudolf Kunze.
Schönen guten Tag.
Sie haben gerade Ihr 36. Album vorgelegt. Könnten Sie die selbst alle der Reihe nach noch aufzählen, im Namen nach, oder müssen Sie selbst nachlesen?
Ich glaube, wenn ich die Augen schließe und mich ein bisschen konzentriere, müsste das noch gelingen.
Echt?
Ja. Aber lassen wir es jetzt bitte nicht drauf ankommen.
Gut. Und haben Sie jedes dieser Alben gleich lieb, wie ein Vater seine Kinder? Oder gibt es auch ein paar, die Sie abhaken und vergessen?
Nein, ich hake da nichts ab. Und ich habe die Platten alle gerne gemacht. Ich habe sie alle mit Vollgas gemacht, habe immer alles reingelegt. Wie gut sie dann geworden sind, das ist eine Frage des Geschmacks. Das müssen die Hörer entscheiden. Aber die Absicht war dahinter immer die gleiche, nämlich eine gute.
Das sagen auch alle Eltern und trotzdem haben sie oft ein Lieblingskind.
Ja, natürlich.
Haben Sie ein Lieblingsalbum von sich selbst?
Natürlich verstößt man manchmal gegen das, was man sich vorgenommen hat. Das ist richtig.
Verraten Sie es?
Es gibt mehrere. Also das jeweils letzte gehört natürlich immer dazu, weil es noch so frisch ist. Aber in der Vergangenheit, wenn ich ganz weit zurückgucke, mein zweites Album, Eine Form von Gewalt, ist mir sehr lieb, weil das die Phase meiner ersten Band am besten abbildet, finde ich. So waren wir wirklich und so wollten wir sein. Dann mag ich persönlich die Platte Wunderkinder sogar etwas lieber als die Platte Dein ist mein ganzes Herz. Also es gibt schon einige und aus der neueren Zeit, ja, die letzten beiden regulären, also Deutschland und Schöne Grüße vom Schicksal, finde ich auch sehr gelungen. Aber ja, wie gesagt, die Absicht war
doch
immer eine...
Jetzt
eine,
haben Sie doch alle Ihre Kinder aufgezählt.
Eine vorbildliche. Naja, Moment, das waren jetzt ja nur ein paar und das waren nicht 36.
Gut, also das neue Werk von Hans-Rudolf Kunze trägt den Titel Grüße vom Schicksal. Schöne Grüße vom Schicksal. Da werden wir gleich mal reinhören. Zuerst aber zur Erinnerung für alle, welcher alte Bekannte ist es doch gleich? Dieser hier natürlich, dieses Lied hier kennen wir alle.
HR1, genau meins.
Was sind das bloß für Menschen, die Beziehungen haben? Betrachten die sich denn als Staaten? Das ist eine der berühmtesten Textzeilen von Hans-Rudolf Kunze und war bis heute. Ich habe mich dann immer gefragt, wie bezeichnet er denn seine Beziehung?
Als Ehe, Entschuldigung, ganz normal.
Okay. Ja, Beziehungsprobleme klingt anders als Eheprobleme.
Ja, ich finde Beziehungsprobleme verabstrahiert die ganze Angelegenheit doch sehr, klingt sehr sachlich, sehr kühl. Und Eheprobleme, da finde ich, bei dem Wort schwingt noch eine Portion von Wärme mit.
Reden wir vom neuen Album.
Aber ich habe übrigens keine, das möchte ich hier mal klarstellen. Also,
wir suchen nicht nach einer Meldung, die wir schnell raushauen müssen. Nein. Kunze hat das Wort Eheprobleme benutzt, was ist da im Busch? Nein, nein, keine Angst. Also das neue Album Schöne Grüße vom Schicksal, das ist ja so ein schweres Wort. Man spricht vom Schicksalsschlag, Schicksalsergeben, da macht man sich ja fast von Sorgen. Ist Ihnen was Schlimmes passiert gerade?
Nein, aber Sie dürfen auch nicht immer meine Person mit meiner Arbeit verwechseln. Das gibt es den Menschen, Hans-Rudolf Kunze, und dann gibt es den Autor. Das ist mein Job. Mein Job ist es, sich mit Worten und Tönen auseinanderzusetzen. Und ich finde einfach dieses Wort so schön und so ergiebig, Schicksal. Da klingt doch was Wagnerianisches mit. Das klingt doch viel toller als Fate oder so im Englischen.
Ja.
Da kann man doch viel mitmachen. Aber man darf aber auch nicht vergessen, finde ich, dass das Schicksal auch positiv konnotiert sein kann. Zum Beispiel, wenn zwei Leute sich in die Augen schauen und sich den ersten Kuss geben, dann sagen sie doch auch oft, das war Schicksal, wir mussten uns begegnen. Also Schicksal kann auch gut sein.
Da merkt man schon, wie sehr Sie Sprache lieben.
Ja, tue ich.
Wie sehr Sie auf so Worten rumkauen.
Mhm.
Ja? Und wie arbeiten Sie dann, wenn Ihnen das Wort Schicksal über den Weg läuft?
Ja, wenn mir ein Wort in den Sinn kommt, dann hält bei mir sozusagen der Film an. Ja, der Wahrnehmungsfilm, der bleibt stehen. Und dann muss ich dieses Wort aufschreiben. Das ist wie ein Zwang, ich kann dann gar nicht anders. Also alles andere im Alltag muss dann warten. Und dann betrachte ich dieses Wort und dann fange ich an zu basteln und zu probieren. Was kann man mit dem Wort machen? Was zieht das nach sich? Was hat das für ein Umfeld, für einen Heiligenschein? Was kann ich damit anfangen? Und dann ergibt sich der Rest eigentlich durch Basteln und durch Kommen lassen. Ich mache eigentlich nichts. Das passiert von alleine. Ich bin nur der Ausführende, das Medium, das Schreiborgan. Und diese Texte stellen sich für mein Empfinden irgendwie wie von selber her. Und dann bin ich manchmal ganz verwundert, wenn sie fertig sind, wovon sie eigentlich handeln. Und manchmal weiß ich es auch erst am Schluss.
Also Sie schreiben den Text nicht, sondern Sie warten auf den Text, oder?
Ich warte auf den Text. Aha. Und wenn die Antennen anfangen zu leuchten und zu zucken, dann muss ich das machen. Meine Frau kennt dieses Problem. Das kann auch auf der Schwelle zum Einkaufen gehen passieren. Dann sage ich Stopp, alle Kommandos zurück. Ich muss mich erst an den Küchentisch setzen und was aufkritzeln. Sonst bin ich völlig unbrauchbar und unleidlich beim Einkauf. Das hat sie akzeptiert. Sie kennt mich, sie weiß, so ist der. Damit muss sie leben.
Man kann das Album schlecht in so eine Schublade stecken. Also Deutschrock passt immer noch am besten. Vielleicht Singer-Songwriter. Der ein oder andere Titel grenzt vielleicht auch an Schlager. Aber bei dem Wort kriegen Sie Pickel. Warum eigentlich?
Naja, weil der Begriff Schlager eben doch nicht einfach nur die Übersetzung des Wortes Hit ist, was man ja eigentlich annehmen könnte, sondern Schlager ist doch besetzt mit einer bestimmten dumpfbackigen, grauenhaften Art von Musik und Text. Also Schlager finde ich unerträglich und eine Körperverletzung, die vors internationale Gericht gehört. Also die deutsche Schlagermusik, finde ich, ist die schlechteste Form von populärer Musik, die es auf der ganzen Welt gibt.
Okay, das sind harte Worte.
Ja.
Aber Millionen von Menschen lieben diese Musik.
Ja, die tun mir sehr leid, die müssen alle zum Arzt.
Ist das eine gewisse Arroganz eines Linksintellektuellen, dass man so herabguckt auf diese Musik?
Ich finde nicht, dass das mit Linksintellektuell irgendwas zu tun hat. Ernst Jünger würde mir beipflichten.
Intelligente Schlager gibt es nicht für Sie?
Die gab es in der Person von Udo Jürgens, würde ich sagen.
Ja. Gut, dann hören wir jetzt mal in das neue Album rein. Dieser Titel hier heißt Raus auf die Straße. Heinz-Rudolf Kunze hätte auch ein Kind der DDR werden können, denn seine Mutter lebte nach dem Krieg zunächst in Guben an der polnischen Grenze. Doch als sein Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, zog die junge Familie schnell in den Westen. Ertappen Sie sich manchmal so ein bisschen bei dem Was-wäre-wenn-Gedanken?
Ja, natürlich.
Ja?
Vor allen Dingen, seitdem ich so viele Ostkollegen in der Musik kennengelernt habe und wir unsere Lebensläufe verglichen haben und Erfahrungen ausgetauscht haben. Ja, ein kleiner biografischer Zufall und ich wäre in der Mark Brandenburg geblieben und ein Kind der DDR geworden, das stimmt. Das ging eigentlich nur um Haaresbreite anders aus und natürlich habe ich mir oft ausgemalt, was ich getan hätte. Und ich hätte sicherlich ähnlich wie die Pudis, wie Karat und die anderen Kollegen auch dort versucht Musik zu machen, ganz klar. Unter den Umständen, die in diesem Lande halt herrschten, ich hätte den Dialog mit der Staatsmacht führen müssen. Ich glaube, ich hätte ihn auch führen können. Also ich kenne ja eben einige Leute des Staatsapparates und des Kulturapparates der DDR. Das blieb nicht aus, weil ich eben seit 87 in der DDR touren durfte. Und Sie können mir glauben, da waren zum Teil hochintelligente Leute dabei, mit denen der Dialog schon Spaß machte und auch produktiv war. Man durfte nur nie vergessen, dass die den Hut auf hatten.
Über diese Phase reden wir später noch ausführlich. Erst nochmal zu Ihrem Werdegang. Also Sie sind geboren 1956 im Aussiedellager Espelkamp in Niedersachsen, weil Ihre Eltern dort auch gearbeitet haben.
Ja.
Würden Sie sich selbst als Flüchtling bezeichnen? Oder Ihre Familie?
Nein, ich bin Kind von Flüchtlingen in dem Sinne, würde ich schon sagen.
Ja.
Denn meine Eltern haben alle ihre Verwandten, ausnahmslos alle, in der DDR zurückgelassen. Die ganze Kunze-Sippe, väterlicherseits und mütterlicherseits, kommt aus der Gegend von Cottbus, Frankfurt oder Guben. Und wir waren die einzigen Kunzes im Westen. Insofern waren wir schon irgendwie Exilanten. Und meine Eltern haben dieses Gefühl eigentlich nie ganz abgelegt, da nicht wirklich hinzugehören und dass die Heimat woanders ist. Wir sind oft umgezogen im Westen, aber in jeder Wohnung, in der wir gelebt haben, hingen so Kupferstiche und Bilder von Guben und Cottbus und so. Und dieses Gefühl, meine Eltern sind hier fremd, habe ich eigentlich mein Leben lang behalten. Sie haben auch immer davon geträumt, ja, wenn die Verhältnisse mal anders sind, dann gehen wir zurück. Aber als dann die Mauer gefallen war, waren sie doch schon recht alt und kraftlos und haben dann doch die Energie nicht mehr aufgebracht.
Was ist dann Heimat für Sie?
Ja, etwas, was ich nicht geschenkt bekommen habe.
Vermissen Sie es?
Ja, ich beneide andere Leute wie Niedecken oder Wecker oder solche Typen, die eben ihre Klientel und ihren Kiez haben und die ganz genau wissen, hier bin ich her und das ist mein Revier oder so. Das kann ich nicht sagen. Heimat ist für mich die deutsche Sprache, der deutsche Sprachraum, Ost- und Westdeutschland zusammen. Konkreter kann ich es leider nicht machen. Ich habe nur Wohnsitze. Heimat habe ich leider nicht. Kann ich nicht mit dienen.
Haben Sie dann Ihre Familie oft auch besucht in der DDR?
Ja, haben wir.
Ja?
Wir haben viele Ferien, mein Vater war ja dann Lehrer, viele Ferien dort verbracht. Meine Oma in der Nähe, die zog dann nach Ostberlin, nach Schöneiche, habe ich sehr, sehr oft besucht und sehr geliebt. Und ja, also mir war die DDR von Kindesbeinen an vertraut. Das war für meine Band anders. Als wir 87 zum ersten Mal beruflich rüber durften, hatte ich nur Westtypen in meiner Band ohne Ostbekanntschaften und für die war das wie der Mond. Denen musste ich alles erklären.
Aber Sie konnten es erklären, weil Sie es selber schon ganz gut
kannten. Ich denke schon, ja.
Was haben Sie für sich zuerst entdeckt? Das Schreiben oder das Musizieren?
Das weiß ich nicht mehr. Eigentlich beides gleichzeitig. Seitdem ich so 12, 13 war, wollte ich das machen und habe mich mit dem Klavier durch Unterricht auseinandergesetzt, mit der Gitarre autodidaktisch, mit Hilfe von Freunden. Und seit dieser Zeit wollte ich Töne und Worte machen, auf jeden Fall.
Schließlich dann erstmal Lehramtsstudium aus Überzeugung?
Nein.
Verlegenheit?
Ich hatte nicht wirklich geglaubt, dass ich einen Beruf aus meiner Neigung machen könnte. Ich habe mir das nicht zugetraut und hatte eigentlich innerlich damit schon abgeschlossen und habe gedacht, na gut, dann studiere ich Germanistik und Philosophie und versuche an der Uni zu bleiben, eine Assistelle zu kriegen und dann Professor zu werden für neuere deutsche Literatur. Das war der normale Lebensplan. Mhm. Und ich wollte aber nicht Magister machen, das erschien mir irgendwie zu schwammig, zu ungriffig und habe deswegen Lehramt für Gymnasien gemacht. Mein Professor hatte mir versprochen, dass er mich sofort nach dem Examen rausholt und als Assistent an die Uni
mich hier raus,
zurückholt, mich okay. da nicht mal parkt, sondern gleich holt. Dann musste er mir aber die unangenehme Mitteilung machen, dass diese Assistentenstelle gestrichen war. Und dann sagte er, nun bleiben Sie doch erstmal da, ich hole Sie so bald wie möglich. Und da habe ich dann, als dieses Zeitfenster aufging und die Musik sich bot, sofort die Biege gemacht.
Heinz-Rudolf Kunze über seinen Werdegang.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Heinz-Rudolf Kunze. Es mag ja vielleicht in den letzten Jahren manche Gründe gegeben haben, aus der SPD auszutreten, aber das hier verwundert mich schon. Sie sind wegen der Rechtschreibreform ausgetreten aus
ja.
der SPD? Ernsthaft?
Ich lasse mir nicht in mein Wasser spucken. Die Sprache ist mein Handwerkszeug und als der niedersächsische Kultusminister freiwillig in vorauseilendem Gehorsam, bevor er es musste, die Rechtschreibreform eingeführt hat, habe ich ihm geschrieben und habe gesagt, diese Barbarei mache ich nicht mit, hier ist mein Parteibuch.
Aber das war doch jetzt keine reine Erfindung der SPD damals.
Nein, inzwischen kenne ich auch CDU und CSU-Leute, die in dieser Kommission mitsaßen und es heute bitter bereuen.
Was hat Sie so empört?
Ich finde es unfassbar, dass durch einen Ordre de Mufti eingegriffen wird in ein organisches, lebendiges Ding wie eine Sprache. Dass sich Sprache ändert, das wissen wir doch alle. Sprache ist etwas, was mit dem Menschen elementar zu tun hat und so der Mensch sich ändert, so ändert sich auch seine Sprache. Ganz klar. Aber da einzugreifen und durch Verschlimmbesserungen die Sache noch komplizierter zu machen als vorher. Inzwischen weiß doch kein armer Lehrer mehr, was er machen soll und hat es völlig aufgegeben. Und die Schüler schreiben jetzt nach Gehör, nach Geräusch, nach Geruch, was weiß ich. Und die kostbare Errungenschaft einer deutschen Nationalsprache, die sich über den Dialekt erhoben hat und von Bayern bis Friesland gelesen werden kann, geht den Bach runter. Zum Teufel sollen die sich alle scheren, die dafür verantwortlich sind. In der Hölle sollen sie schmoren.
Kommt da jetzt wieder der Lehrer durch? Nein, es kommt der Sprachliebhaber durch.
Es kommt der Dichter durch.
Es kommt der Dichter durch. Haben Sie Ihren Frieden gemacht?
Günter Grass zum Beispiel hat bis zum Ende seines Lebens und andere große Autoren darauf bestanden, dass seine Bücher nach alter Rechtschreibung gedruckt werden. Hand, Gebote, Strauß, also alle in unserem Land, die mit Sprache richtig virtuos umgehen können, haben gesagt, ihr könnt mich mal mit dieser komischen Reform.
Also Sie werden Ihren Frieden damit nicht machen?
Nein.
Okay. Verstehen Sie sich als politischen Künstler?
Nein, das ist ein schreckliches Wort, politischer Künstler. Was wäre dann das Gegenteil? Erotischer Künstler, privater Künstler oder was? Ich verstehe mich als Künstler in dem Sinne, dass Politik da auch drin vorkommt, weil sie zum Leben gehört. Mhm. Und wenn man Künstler sein möchte in einem umfassenden Sinn, ja, dann gehört die Politik auch dazu. Sonst müsste man sie ausblenden. Und das tue ich nicht, weil sie uns ja beschäftigt, weil sie unseren Alltag bestimmt und weil das ganz, ganz gefährlich ist, diese Politik auszublenden aus dem Lebenszusammenhang.
Hier ein gutes Beispiel. Wie tut man denn sowas? Was ist Ihnen an diesem Song wichtig?
Ja, dieser Song stellt insofern eine Ausnahme von der Regel dar, als sein Anlass tatsächlich mal persönliche Betroffenheit ist und nicht nur irgendein dichterisches, gestaltendes Prinzip oder ein Drang, irgendwas zu formen, sondern ich saß einfach mal wieder, wie wir alle irgendwann, so fassungslos vor den Fernsehbildern von diesen Selbstmordattentätern und diesen Wahnsinnigen, die sich auf der ganzen Welt in die Luft jagen und andere völlig unschuldige Menschen mitnehmen. Und aus dieser Ratlosigkeit, aus dieser hilflosen Wut heraus ist das direkt geschrieben.
Heinz-Rudolf Kunze, wie tut man denn sowas?
Wie tut man denn sowas? Und mit welch einem Grund? Ist er völlig bekloppt oder grausig gesund? Glaubt er wirklich an Gott? Welcher Gott soll das sein? Dieser Gott wäre selbst in der Hölle allein. Oh.
Der HR1 Talk am Tag der Deutschen Einheit. Und wir senden das Gespräch mit Heinz-Rudolf Kunze natürlich nicht zufällig heute. Wir haben es schon erwähnt, er war einer der wenigen westdeutschen Musiker, der auch in der DDR auftreten durfte. Warum war Ihnen das wichtig, auch dort aufzutreten?
Weil das ein deutschsprachiges Land war und weil ich in Österreich und der Schweiz kaum jemals einen Baum ausgerissen habe und weil ich natürlich wahnsinnig neugierig war, dort zu spielen, wo meine persönlichen Wurzeln liegen. Auch neugierig auf das Land DDR, wie die Menschen, die im Sozialismus groß geworden sind, wohl meine Musik mögen. Sie haben mich dort empfangen mit einer Ehrfurcht, mit einer Hingabe, mit einer Berührtheit, die wohl sonst nur Udo zuteil geworden ist. Die Menschen kannten alles, was ich gemacht habe, auswendig. Ich weiß gar nicht, wie das möglich war. Die müssen alle Omas im Westen gehabt haben, die ihnen die Platten rübergeschmuggelt haben. Da hat es Leute gegeben, da war ich den Tränen nahe. Die haben mir wie mittelalterliche Mönche alles, was ich veröffentlicht habe, handgeschrieben, als Geschenk überreicht.
Nein.
Ja.
Okay.
Ich dachte, ich bin in einem Kloster im 11. Jahrhundert oder so. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. So platt war ich. Im Westen hatte ich erfolgreiche Konzerte zu der Zeit von so 5.000, 6.000 Leute pro Halle. Damit steht man schon ganz gut da im Westen. Mhm. Aber im Osten hatte ich bei jedem Konzert 50.000 oder 60.000 Leute.
Wow. Okay.
Ich fühlte mich wie Springsteen und Voitela gleichzeitig.
Okay, aber man muss sich natürlich dann schon mit dem Regime irgendwie arrangieren. Hatten Sie das Gefühl, dass man Sie instrumentalisiert?
Nein.
Hat man das versucht? Ich
galt wohl als Kryptokommunist und das habe ich so stehen lassen.
Aber Sie waren gar keiner.
Ich hatte, ich habe zumindest mit der Idee des Sozialismus immer sympathisiert, habe die Fehler, die dort gemacht worden sind, nicht geleugnet, habe mit diesen Leuten auch offen diskutiert. Heute gehört noch Hartmut König zu meinen Freunden, letzter stellvertretender Kulturminister der DDR und früherer FDJ-Chef, auch mal Sänger und Gitarrist gewesen und als Musiker hat er angefangen. Das sind hochintelligente Leute, die einfach auf die Gorbatschow-Welle in ihrem Land gewartet haben und leider kam die Geschichte für sie zu spät, denn die DDR ist kollabiert, bevor es einen tschechischen Frühling eben hat geben können in der DDR.
Hätten Sie sich den gewünscht?
Ja, natürlich. Allein schon als Alternative zu unserem System, das wäre doch interessant gewesen. Zwei Modelle Deutschland, wo man sich mit offener, humaner, freier Grenze aussuchen kann, wo man hin will.
Das klingt jetzt alles recht positiv. Hatten Sie nicht das Gefühl damals, ich werde von der Stasi beobachtet und ähnliches?
Ich wurde von der Stasi offiziell beobachtet, das war unser Deal. Kennengelernt habe ich die Offiziellen 1986 auf einer Künstlerkonferenz in Weimar. Da hat sich eine Westkünstlerdelegation mit Niedecken, Katja Epstein, Lage, mir und vielen anderen getroffen mit Ostkünstlern. Hartmut König hat das moderiert und da wurde beschlossen, du darfst bei uns spielen. Habe ich gefragt, Hartmut, wieso? Ja, weil ich Fan bin. Habe ich gesagt, ist das so einfach bei euch? Und dann grinste er mit dem Grinsen der Mächtigen und sagte, wenn ich will, schon. Und
okay.
Dann haben wir einen Deal gemacht. Die Stasi kam, nicht die Stasi, glaube ich, irgendwelche Leute von der FDJ oder SED-Kulturabteilung, kamen rüber nach Westen, haben mein Programm gesehen und haben dann gesagt, okay, das finden wir interessant, das darfst du 1:1 ohne Abstriche bei uns machen.
Es gab keine Titel, die Sie nicht spielen.
Keine Titel, dieses BAP-Problem ist mir völlig rätselhaft.
Ja, oder Udo Lindenberg fühlte sich ja völlig missbraucht. Der sagte, in dem Konzert im Palast der Republik waren nur die FDJ-Leute.
Er hat und sich
die
gerne missbrauchen Fans. Lassen, glauben Sie es mir.
Ja, draußen waren die echten Fans und die wurden verprügelt.
Ja, ach Quatsch, das ist doch alles Unsinn. Es gab einfach immer mehr Bedarf und mehr Andrang, als sie Möglichkeit hatten zu gestalten.
Sie haben vor 2 Jahren dann ein Gesprächsband mit Egon Krenz veröffentlicht, also der Nachfolger von Honecker, einem der wichtigsten Funktionäre des DDR-Regimes. Was hat Sie an dem interessiert?
Na, dieses unglaublich spannende Leben. Ich wollte einfach wissen, wie geht dieser Mensch damit um, dass er mal an der Staatsspitze stand, in der Verantwortung stand, als die Mauer fiel, immerhin dafür gesorgt hat, ich habe den Befehl selbst in der Hand gehabt, von ihm unterschrieben, dass nicht geschossen wurde. Eine große historische Leistung, muss man ja auch mal sagen. Dann für diesen Staat ins Gefängnis einrücken musste, obwohl er vielleicht den Dritten Weltkrieg verhindert hat. Und ja, wie wird man dann damit fertig, in der Bedeutungslosigkeit, in der Anonymität den Rest des Lebens zu verbringen? Und das war eine sehr spannende Geschichte.
Aber war das nicht einer der DDR-Betonköpfe, der eben die Demokratisierung so lange verhindert hat wie möglich?
Ich bin mir nicht sicher. Und wenn man das Buch genau liest, sieht man ja auch, dass er durchaus einräumt, Fehler gemacht zu haben, wie dem eigenen Volk eben nicht genug Vertrauen entgegengebracht zu haben und so weiter. Es ist alles immer müßig, in der Geschichte zu spekulieren, was wäre gewesen, wenn.
Ja.
Aber es ist interessant zu spekulieren, man tut es ja gerne, auch wenn es sinnlos ist, wenn Egon Krenz früher ans Ruder gekommen wäre oder Leute wie mein Freund Hartmut, wie die DDR vielleicht das bekommen hätte, was wir im Westen immer so gerne das menschliche Antlitz des Sozialismus genannt haben.
Heinz-Rudolf Kunz über seine Erfahrungen mit der DDR. Der HR1 Talk mit Heinz-Rudolf Kunze und wir wollen jetzt einen alten Freund zu Wort kommen lassen und dessen Stimme werden bestimmt auch viele HR1-Hörer noch schnell erkennen. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Schönen guten Tag, Herr Bernd.
Erkannt?
Nee, noch nicht.
Am Telefon ist Bundespräsident AD Christian Wulff.
Nee, ist nicht wahr.
Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen, Herr Wulff.
Ja, bei wenigen Worten wird es meistens noch nicht gleich erkannt. Ja,
jetzt ist es klar.
Aber die Stimme so krächzend, dass die auch von keinem Kabarettisten bisher angemessen nachgemacht werden konnte. Da blieb mir manches erspart in der Vergangenheit.
Aber du klangst eben auch so mit so Verhalt und so weit weg, als wärst du in Neuseeland.
Fangen wir vorne an. Welches Ereignis hat Sie beiden zusammengeführt?
Ich glaube, unsere gemeinsame Heimatstadt Osnabrück, dass wir beide dort geprägt sind. Und ich habe mich dann einfach als Fan von Heinz-Rudolf Kunze geoutet, hatte viele seiner Schallplatten, habe viele seiner Lieder sehr bewegend gefunden, wo er sich mit der Nazi-Zeit, dem Nationalsozialismus sehr inhaltlich intensiv auseinandergesetzt hat und sehr eingängige Texte gemacht hat. Und habe dann seine Eltern kennengelernt, bin mit seinen Eltern zu einem seiner Konzerte gefahren. Und daraus ist eine, heute kann man das ganz sicher so sagen, echte Freundschaft entstanden. Gerade in Zeiten, wo es mir nicht gut ging, denn da erweist sich ja Freundschaft dann tatsächlich.
Was macht Ihre Freundschaft aus?
Ja, ich glaube, der große Respekt vor dem, was Heinz-Rudolf inhaltlich macht, der hat ja was Geniales, nämlich diese Mischung aus extremer Kenntnis über Musik. Er hat wahrscheinlich das größte Musikarchiv, was ich je kennengelernt habe, bei sich zu Hause. Er hat ein enormes Verständnis der deutschen Sprache, der Vielfalt der Wörter und Gestaltung und eben ganz großes Geschichtswissen. Und die Kombination aus Musik, Sprach- und Geschichtskenntnis, die ist außerordentlich selten. Deswegen habe ich ihn also früh sehr verehrt und die Freundschaft ist dann entstanden, ja, weil wir ganz viele gemeinsame Auffassungen haben über die Demokratie, über unser Land, über die Verteidigung der Demokratie, über die Verantwortung des Einzelnen und dass man auch gegen den Strom schwimmen muss, dass man mutig seine Position markieren und vertreten muss. Ich glaube, da ist der Grund, warum ich Heinz-Rudolf Kunze außerordentlich schätze und mit ihm auch manchmal den Streit dann darüber hatte, dass er eben gegen jede Kommerzialisierung, gegen jeden Opportunismus, gegen jeden Populismus ist. Selbst dann, wenn es ihm wirtschaftlich hier und da nutzen würde. Also den größten Streit haben wir immer, wenn ich sage, mach doch mal wieder so einen Song, wie dein ist mein ganzes Herz, dann kannst du sozusagen auf der Woge dann deine ganzen anderen Hobbys inhaltlich und so weiter alle mit geringer Auflage unter die Menschen bringen, aber hast mal wieder so einen richtigen Rückenwind, auch kommerziell, dann wendet er sich mit Abscheu und Grausen ab und das verweigert er total. Und das macht ihn halt sehr, sehr sympathisch.
Ja, also Christian meint es gut mit mir. Er sagt immer wieder zu mir, mach's doch den Leuten etwas leichter, dich zu mögen.
Ja, aber da habe ich hört heute noch große Texte, lange Texte, inhaltlich zwischen den Zeilen zu verstehende Texte, dass die Leute die Löcher in die Hemden bügeln und beim Kochen alles überlaufen lassen, weil mit einmal da die inhaltliche Seite halt massiv ist.
Aber Christian, ich muss nochmal sagen, dein ist mein ganzes Herz, das war auch nicht geplant, das ist uns passiert. Und deswegen kann man das auch schwer erzwingen.
Herr Wolf, Sie haben gerade gesagt, Kunze stand auch hinter mir in den Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging. Ich vermute mal, dass Sie damit die Zeit nach Ihrem Rücktritt als Bundespräsident meinen. Herr Kunze, wie war das bei Ihnen damals? Sind Sie damals auch manchmal gefragt worden, warum bist du denn mit dem befreundet?
Ja klar, ich habe diese Hetzjagd, diese unglaublich schändliche Behandlung einer Person des öffentlichen Lebens eben aus ziemlicher Nähe miterlebt, weil wir uns da ja schon lange kannten. Und ich habe nie daran gezweifelt, dass Christian sich überhaupt nichts zu Schulden hat kommen lassen und dass da eine Lawine in Gang gekommen war, die dann irgendwann nicht mehr zu stoppen war. Inzwischen sind ja viele Medienhyänen ganz kleinlaut geworden und haben gesagt, da haben wir wohl, ups, was ganz, ganz falsch gemacht. Aber dann war das Kind in den Brunnen gefallen und dann hatte er natürlich die Konsequenz gezogen und dieses Amt aufgegeben. Was damals passiert ist, gehört zu den größten Medienskandalen der deutschen Nachkriegsgeschichte, ganz klar. Und ich habe gesehen, wie ihn das fertig gemacht hat und wie er in dieser Zeit gelitten hat. Und das war das Grauen und das hat mich doch ja noch misstrauischer gemacht, als ich ohnehin schon bin.
Herr Wolf, was war denn der Kunze dafür eine Hilfe in dieser Zeit für Sie damals?
Naja, er hat sich auch in Fernsehsendungen gesetzt und gestellt, als die Zahl derer, die das taten, in meinem Sinne zu meinen Gunsten sehr, sehr klein geworden war. Und das hat natürlich für die Leute, die das gemacht haben, extrem problematische Konsequenzen gehabt. Also denen ist dann schon gesagt worden, also glaubt nicht, dass wir euch das nicht vergessen, dass ihr euch jetzt für den Einsatz, den wir da gerade weghaben wollen. Also da gab es unschöne Szenen und da gab es dann eben Haltung und Mut und Zivilcourage. Und insofern wurde meine Einschätzung von Heinz-Rudolf Kunze über die Jahrzehnte, sind sie ja inzwischen, total bestätigt.
Bundespräsident außer Diensten Christian Wolf, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Vielen Dank, viel Erfolg noch.
Ja, mach's gut.
Der HR1 Talk mit Heinz-Rudolf Kunze, gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
HR1 Talk.
Eine Zeitung schrieb einmal über Heinz Rudolf Kunz: auf seinen ersten Plattencovern sah er aus wie eine Mischung aus Peter Kraus, Gottlieb Wenderhals und Buddy Holly. Möchten Sie einen der drei Namen streichen?
Nein. Peter Kraus habe ich kennengelernt, ein sehr, sehr sympathischer Mann, schon in fortgeschrittenem Alter habe ich ihn kennengelernt. Buddy Holly habe ich verständlicherweise nicht kennengelernt. Der ist, glaube ich, abgestürzt, bevor ich geboren wurde. Hätte ich aber gerne kennengelernt. Ich meine, jemand, von dem Paul McCartney sagt, dass er ihn bewundert, den sollte man schon mal kennenlernen. Und Gottlieb Wendehals ist mir nicht persönlich begegnet, aber ich kenne seine Ex-Frau Mary Rose ganz gut und mit der komme ich sehr gut klar.
Lange her. Die markante Brille ist geblieben, wenn auch ein bisschen ein anderes Modell.
Ja, sie ist es dann geworden. Also angefangen habe ich tatsächlich noch mit so einer richtigen Sparkassenbrille, wie man sich das so vorstellt früher. Aber irgendwann bin ich auf Ray-Ban gekommen und das ist jetzt unverzichtbar geworden. Und wenn ich die mal absetze und ohne Brille durch die Straßen gehe, erkennt mich keiner.
Aber das gute alte Rocker-Klischee, das erfüllen Sie so gar nicht. Also,
was meinen Sie jetzt mit Rocker-Klischee? Was gehört da für Sie so dazu?
Sex und Rock'n'Roll, was man so alles so hört und denkt und so. Das ist so gar nicht Ihr Leben.
Also Sex kenne ich, habe ich schon mal gemacht. Rock'n'Roll ist mein Beruf und Drugs, nee. Also ich bin wirklich ein liebevoller Rot- und Weißweintrinker, aber ich habe nie in meinem Leben das, was man im engeren Sinne Drogen nennt, genommen. Nie, wirklich nie. Und zwar, ich gebe auch offen zu, nur aus Angst davor, dass es mir hätte gefallen können.
Und Sie arbeiten sehr diszipliniert.
Weiß ich nicht. Im Grunde muss ich auf Ideen warten. Ich kann mich nicht irgendwie um 9 Uhr morgens an den Schreibtisch setzen vor ein leeres Blatt und dann irgendwas erzwingen. Ich habe nur das große Glück, dass relativ oft was kommt. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer rum, wenn ich zu Hause bin, höre Musik. Ich höre eigentlich sogar beim Schreiben Musik, immer. Auch beim Lesen. Und irgendwann kommen die Einfälle und ich muss sie einfach nur verwursten, gestalten, ausformulieren, hinschreiben, protokollieren. Ich bezeichne das eigentlich kaum als Arbeit, das ist Lust.
Gut, als nächstes kommt der HR1-Fragebogen. Ich hoffe, den empfinden Sie gleich auch als Lust. Mhm. Heinz Rudolf Kunze hat angeblich noch über 300 unveröffentlichte Texte in seiner Schublade, stimmt das?
Nein, es sind über 4000.
4000?
Ja.
Okay, warum schreiben Sie dann immer mehr? Wollen Sie die nicht erstmal wegsingen?
Die Frage ist verständlich, aber für einen, der unter Schreibzwang leidet, nicht zu beantworten. Ich muss es einfach machen. Es kommt. Was soll ich denn tun? Wo soll ich denn hin damit, wenn mir diese ein...
Okay.
Ja, aber das klingt jetzt zu negativ. Also sagen wir Schreibdrang. Das klingt etwas schöner.
Ja, ja.
Spieltrieb, Schreibdrang. Diese Einfälle kommen. Ich muss sie aufschreiben. Ich weiß, dass ich nicht lange genug leben werde, um auch nur ein Zehntel davon zu gestalten, also rauszubringen als CD, Schallplatte, Duftspray oder was auch immer in der Zukunft als Medium gewählt wird. Das schaffe ich nicht, ist klar. Also das meiste wird Hinterlassenschaft sein, aber ich muss es zumindest machen, sonst platze ich dadurch.
Jetzt kommt zu den vielen, vielen Texten noch der HR1-Fragebogen dazu. Vielleicht wird er ja auch eines Tages mal vertont. Ausgefüllt von Heinz Rudolf Kunze.
Bitte sehr.
Mein schönstes Privileg als Pop-Poet oder Rock-Poet oder als Ikone der deutschen Rockmusik ist?
Dass die Menschen um 8 Uhr abends zu mir kommen und bezahlen, statt um 8 Uhr morgens wie eine Klasse vor mir sitzen zu müssen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Keine Ahnung.
Meine schönste Reise war?
Naja, das Wort schön passt nicht ganz, aber die intensivste Reise meines Lebens war die mit der Deutschen Welthungerhilfe in den Tschad. Als Folge dieser Aktion Band für Afrika, als ich dann mitgeflogen bin mit einem Militärtransporter voller Zelte, Medikamente und Nahrungsmittel. Das war das intensivste Erlebnis meines bisherigen Lebens, dort Schwarzafrika und die Hungerkatastrophe von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
Stolz bin ich darauf.
Dass ich eine ganz niederschmetternd normale Antwort, so wunderbare Kinder und Enkel habe.
Enkel auch schon. Hm? Von meinen Kindern und Enkeln habe ich gelernt,
dass es viel Wichtigeres gibt als Musik.
Mein Lieblingsessen?
Indisch. Indisch in allen Formen.
Scharf?
Sehr scharf.
Ich hasse es, wenn...
Wenn ich mit Dummheit konfrontiert werde und keine Chance habe, etwas dagegen zu tun.
Glück bedeutet für mich?
Mit meiner Frau und mit meiner Familie dieses Leben führen zu dürfen, was ich darf.
Das Dumme an der Demokratie ist...
Dass man keinen Führerschein fürs Wählen braucht.
Bereut habe ich.
Dass meine erste Ehe gescheitert ist, aber ansonsten hätte ich meine zweite wunderbare Frau nicht kennengelernt.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Peter Handke.
Peinlich war mir zuletzt?
Der Anblick heute Morgen von mir selbst im Spiegel.
Och, sieht doch ganz okay aus. War gestern Abend was Schlimmes?
Nö, gar nicht.
Okay. Der Glaube.
Der Glaube ist vorhanden in jedem Künstler in irgendeiner Form. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Einen atheistischen Künstler im engeren Sinne gibt es nicht. Jeder Künstler hat irgendeine Vorstellung vom Metaphysischen, vom Transzendenten, von dem, was über unser sichtbares Dasein hinausgeht. Davon bin ich felsenfest überzeugt, auch wenn er es abstreitet.
Okay, also Sie haben auch eine Vorstellung von Gott?
Ja, oder von Sinn oder von Wert, von Schönheit, das gehört auch dazu. Wenn man diese Vorstellung nicht hätte, ob man das nun lieber Gott nennen will oder anders, dann würde man sich diese Mühe nicht machen.
Ich habe Angst vor?
Dem Tod.
Treue.
Ist mir fast immer gelungen.
Mein Lieblingsfilm?
Mein Lieblingsfilm ist Falsche Bewegung von Handke Wenders.
Langeoog.
Ist mein Bullerbü. Also ich kenne keine Insel so gut. Ich glaube, da könnte man wirklich einen Film mit mir drehen und mich mit verbundenen Augen rumführen. Ich käme ganz gut zurecht.
Als Kind waren Sie da quasi jedes Jahr?
Ja, ja, ganz
und
ganz
heute
oft.
Auch noch?
Ab und zu. Hat sich unwahrscheinlich schön wenig verändert.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Heinz-Rudolf Kunze. Vielen Dank.
Gerne.
Und jetzt wollen wir noch einmal zurückblicken zum Beginn der Karriere von Heinz-Rudolf Kunze. Damals spielte auch dieser Herr hier eine wichtige Rolle. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag nach Frankfurt.
Schon erkannt?
Ich glaub's nicht.
Heinz, wie geht's?
Da spricht Berlin.
Am Telefon ist Siegfried Eloch.
Das freut mich aber.
Und zwar, das erklären wir, damals Chef der Plattenfirma Warner Deutschland. Ein Mann, der damals sehr, sehr, sehr wichtig war in der ganzen Musikbranche. Kann man sagen, Sie sind der Entdecker von Heinz-Rudolf Kunze?
Ach Gott, das weiß ich nicht, ob das der richtige Terminus ist. Ich weiß nur, dass ich damals ja sehr aktiv war, auch in der Deutschen Phonoakademie. Und wir damals 1980 einen Nachwuchswettbewerb veranstaltet haben und ich dort Heinz-Rudolf Kunze zum ersten Mal begegnet bin. Zunächst einmal saß ich ja nur im Publikum und habe seinen Auftritt verfolgt, wo er sehr mutig nur ein Stück, ich glaube, das war über 6 oder gar 8 Minuten lang, vorgetragen hat und hat ja auch diesen Wettbewerb dann gewonnen. Wurde ja auch dann gleich umschwärmt, so oft von Leuten wie zum Beispiel Ralf Siegel, der da so auch spürte, da ist was Besonderes passiert. Und ich habe ihm dann nur gesagt, nachher nach der Party, also überlegen Sie das gut, was jetzt auf Sie einstürzt, lassen Sie uns lieber in ein paar Monaten mal in Ruhe reden. Habe ihn dann in Osnabrück besucht und ja, und so war das der Beginn der Karriere. Ich meine, ich musste ja auch schon mir was einfallen lassen, um ihn aus der gesicherten Position eines Pädagogen oder angehenden Pädagogen herauszureißen.
Aber ich ließ mich aber gerne reißen, Sigi.
Und so war das.
Herr Kunze grinst ganz breit und lächelt. Wie haben Sie diese Begegnung erlebt damals?
Also man kann schon in einem Sinne sagen, dass Siegfried Loch mein Entdecker war, weil er mir die erste Chance gegeben hat. Es war der erste Plattenvertrag, er hat eben zugegriffen. Was er eben angedeutet hat, stimmt, es war ein Theater voller Leute der Musikbranche. Also gesehen haben das gleichzeitig viele und ich bekam eben auch mehrere Angebote sofort. Das erste tatsächlich noch am Bühnenrand von Ralf Siegel, ich erinnere mich ganz genau. Ich bin nur dann etwas skeptisch geworden, weil mein damaliger musikalischer Begleiter sagte, der Mann neben ihm ist übrigens der Texter Bernd Meinunger. Und da wurde ich misstrauisch, weil ich wollte schon meine eigenen Texte machen. Und habe dann, ja, zusammen mit einem Musikverleger, dem lieben Alfred Schach, der schon lange nicht mehr lebt, habe ich dann diese Angebote ja entgegengenommen. Und der hat sie geprüft. Und der Alfred hat dann gesagt, das Angebot von Herrn Loch und von Warner hält er für das Beste und Substanziellste. Und da soll ich hingehen. Und dann bin ich da gerne hingegangen und ja, wir haben eine schöne Zeit zusammen gehabt. Siegfried Loch wurde allerdings gerade in dem Moment, als der Erfolg richtig kam, befördert und musste dann nach London gehen und Europachef werden und konnte das dann nur noch aus der Ferne betrachten. Aber wir sind immer in Kontakt geblieben.
Herr Loch, Sie haben gerade schon angedeutet, also eigentlich war Herr Kunze schon fertiger Lehrer. Er hat schon bei uns erzählt, dass er eigentlich nie wirklich Lehrer werden wollte. Trotzdem war das ein Problem beim Anheuern für den Vertrag?
Naja, er hat mich zum Beispiel damals gefragt, daran erinnere ich mich noch ziemlich gut, wie wollen Sie denn jemanden wie mich, der so aussieht wie ich und der das tut und singt und solche Texte schreibt wie ich, wie wollen Sie das denn populär machen? Und meine Antwort war dann, ja, genau das, was Sie sind, werden wir nicht versuchen zu ändern oder zu Sie zu verbiegen, sondern werden exakt das zu Ihrer Marke machen. Und das ist uns ja auch gelungen. Wir haben das sehr konsequent gemacht und Heinz hat ja auch sehr konsequent auch da mitgespielt. Also insofern haben wir hier nicht versucht, aus einem Lehrer jetzt einen wilden Rock'n'Roller zu machen, sondern eben einen seriösen Texter, der aber auch wusste, dass er natürlich nicht jetzt diese große Popularität erreichen kann, eines Lindenbergs oder so, weil Heinz Rudolf hat immer den Anspruch gehabt, auf hohem Niveau die Leute zu unterhalten und zu erreichen, nicht? Und das macht er ja bis heute.
Ich erinnere mich immer noch ganz lebhaft, als ich zum ersten Mal euer Gebäude betrat und dann Elfi Küster traf, die Promotion-Verantwortliche, die sah mich, wie ich da so reinkam und schrie auf, mein Gott, ist das schräg, bitte bleib so.
Siegfried Edeloch, herzlichen Dank, dass Sie ein bisschen über die Anfänge erzählt haben von der Karriere von Heinz Rudolf Kunze.
Ja, also weiterhin alles Gute, bis bald.
Lass es dir gut gehen und grüße Sie.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Heinz Rudolf Kunze. Sie haben gerade schon gesagt, es kann passieren, dass Sie während des Einkaufens plötzlich eine neue Textzeile im Kopf haben und dann sofort aufhören müssen und diesem Text folgen müssen. Das heißt, so ein Feierabendgefühl gibt es bei Ihnen gar nicht?
Ich pflege Einfälle zu haben, am besten morgens so bis in den späten Nachmittag hinein. Danach hört das eher auf, danach versickert das so ein bisschen. Also ich kann nichts dagegen machen, wenn mir vorm Einschlafen noch was einfällt und ich auf dem Nachttisch schnell noch einen Block brauche. Das kommt vor, ist aber selten. Ich bin ein Tagesmensch, was Ideen angeht.
Haben Sie immer einen Notizblock dabei? Haben Sie so ein kleines Täschchen auch?
Ja, eigentlich immer. Und eine der größten Foltern für mich ist alleine Autofahren und ich habe nichts dabei. Da muss ich mir den Mist vorsagen, bis ich irgendwie anhalten kann.
Und Sie hören Musik beim Schreiben? Was hören Sie beim Schreiben?
Ganz verschiedene Sachen. Vor allen Dingen natürlich gerne Instrumentalmusik. Die bringt einen nicht so aus dem Konzept. Ambient-Musik, Brian Eno sehr gerne. Je weniger Takt, je weniger Beat, desto besser, wenn es sich reimen soll. Wenn es ein Sprechtext ist, kann es aber auch moderner Jazz sein oder so.
Sie haben sich jetzt einen Titel gewünscht von John Cale, aber den hören Sie wahrscheinlich nicht beim Schreiben, oder? Das ist zu intensiv, denke ich mal, oder?
Das würde ich nicht zum Schreiben auflegen, weil das, ja genau, es ist ja sowieso ein unglaublich intensiver Künstler. John Cale war ja der Counterpart zu Lou Reed in Velvet Underground, der vielleicht außer den Beatles einflussreichsten Band aller Zeiten. Hunderte von Bands haben sich nach diesem Vorbild gegründet. Und Reed war der Spröde, der musikalisch auch weniger Begabte, also sozusagen der John Lennon, während Cale schon der Paul McCartney in dieser Beziehung war, der musikalisch wesentlich virtuosere, der aber auch interessantere Texte schrieb, finde ich. Nicht so knarzig und schlecht gelaunt wie Reed. Und auch vieldeutiger und mehr so vom magischen Realismus beflügelt als vom New Yorker Streetlife.
Und der Titel Hedda Gabler, warum den?
Weil er sich wohl über Ibsen lustig gemacht hat. Weil das ist ja eine sehr interessante Auffassung von Hedda Gabler, die er da zum Besten gibt.
Hedda Gabler von John Cale für Heinz Rudolf Kunze. Heinz-Rudolf Kunze ist ja schon seit über 30 Jahren im Geschäft. Diese Branche hat durchaus auch schon bessere Zeiten erlebt. Wer kauft heutzutage noch eine CD? Heinz-Rudolf Kunze, wie stark spüren Sie diese Entwicklung?
Na, wie jeder Kollege. Die Umsätze sind ich würde mal sagen, 75% zurückgegangen.
75%?
In den letzten 5 Jahren oder 10 Jahren. Das macht mir natürlich Sorgen, wie allen Kollegen. Die größte Sorge ist nicht einmal die finanzielle, weil es gibt ja den Live-Sektor, der immer noch gut läuft, wo die Leute eben ein Erlebnis haben, das nicht vervielfältigbar ist, das einmalig ist und da gehen sie ja auch hin. Meine größte Sorge ist, dass das Werk ausstirbt, wenn die Leute nur noch einzelne Stücke streamen. Für mich ist eine LP oder eine CD ein Werk. Ich denke immer in 10 bis 15 Titeln, die zusammengehören, die eine Fahrt, eine Reise ergeben sollen, einen Sinn gemeinsam ergeben sollen. Ich kann mir eine Zukunft nicht vorstellen, in der ich nur noch einzelne Stücke veröffentlichen darf im Netz, die sich jemand runterlädt. Was ist das für ein Mist? Es gibt doch auch weiterhin Romane, verdammt nochmal. Warum darf es dann auch nicht weiterhin Werke wie CDs geben? Ich brauche diesen Denkzusammenhang. Ich kann nicht immer nur an einzelne Stücke denken. Ich will mehr.
Ich dachte, dass Sie vielleicht weniger betroffen sind als andere, weil der Kunze-Fan sich noch die CD kauft.
Das haben wir auch lange geglaubt, aber inzwischen sind selbst meine Hörer, die ja auch ältere Hörer inzwischen sind, technikaffiner als ich selbst. Ich mache sowas nicht privat. Ich kaufe CDs und meinetwegen sogar Schallplatten, weil ich ein Sammler bin. Ich will die Dinge einfach haben. Und dieses Virtuelle irgendwo abrufen oder so, das reicht mir nicht.
Darf ich fragen, wie viel so durch Spotify und Apple Music und so im Monat rüberkommt?
Ungefähr 5 Euro.
5 Euro? Für alles, was von Ihnen gestreamt wurde den ganzen Monat?
Ja.
Krass.
Ich habe mal gehört von einem amerikanischen Rap-Typen, der hatte irgendwie 2 Millionen oder 2,5 Millionen Klicks und hat dann mal auf sein Konto geguckt, was er bekommen hat. Das waren $5,000 für 2,5 Millionen User. Okay. Das ist einfach nur Diebstahl. Es ist Enteignung. Wir haben nichts davon.
Können Sie sagen, diesen Diebstahl lasse ich nicht mit mir machen? Ich bin nicht bei Spotify. Haben Sie das Recht überhaupt?
Die beste Band der Welt, King Crimson, macht das. Die verweigern das. Die kann man da nicht hören, weil Robert Fripp ein sehr eigensinniger Mensch ist. Aber ich kann mir das nicht leisten. Ich muss da auch vorhanden sein, sonst gibt es mich ja irgendwie nicht mehr in den Augen der unter 40-Jährigen.
Die materielle Krise ist also das eine. Künstlerisch scheint es ja auch nicht leicht zu sein. Sie haben in der Süddeutschen Zeitung mal gesagt, die Rockmusik ist auserzählt.
Ja, ich glaube.
Was meinen Sie damit?
Ich glaube, dass die Rockmusik am Ende ist und dass wir ganz pietätvoll und demütig einen Leichnam pflegen.
Harte Worte.
Ja. Ich glaube, in der Rockmusik ist alles geschehen, ist alles gesagt. Wenn wir uns die Platten ansehen, oder CDs, die veröffentlicht worden sind in den letzten 20 Jahren, das ist doch alles Retro. Das ist doch alles ein Retro-Karussell, wo die Einflüsse sich wiederholen, neu zusammengemixt werden, mal ein bisschen mehr das, mal ein bisschen mehr das. Aber es gibt doch seit mindestens 20 Jahren keine genuin neue Rockmusik mehr, wo man beim Hören sagt, sowas Irres habe ich ja noch nie gehört. Das gibt's einfach nicht mehr.
Ja, man hört halt mehr Elektro und andere Sachen dann halt.
Ja, gibt ja auch Kulturkritiker, die sagen, Rap ist halt das Neue, aber damit habe ich meine Schwierigkeiten. Ich habe versucht, da einzutauchen, aber eine Musik, die nun völlig aufs Singen verzichtet und nur noch stammelt, das ist irgendwie auf Dauer nicht meins. Es hat so einen gewissen exotischen Kick für mich, aber ein ganzes Album davon halte ich nicht aus.
Und wenn ein Künstler ein Coveralbum rausbringt, heißt das dann, ihm fällt nichts mehr ein?
Das kommt drauf an, wie viel Werk er sonst vorzuweisen hat.
Ja, Sie haben ja vor 2 Jahren, glaube ich, auch eins rausgebracht, wo Sie deutschsprachige Titel dann gecovert haben. Und mancher hat gestaunt, auch Roy Black zum Beispiel mit da drauf.
Wenn Harald Schmidt Traumschiff spielt, darf ich auch Roy Black singen. Erstens. Und zweitens, zweitens habe ich in dem Jahr, wo ich dieses Coveralbum rausgebracht habe, noch ein sehr wichtiges eigenes Album namens Deutschland rausgebracht. Sonst hätte ich das nie gemacht. Ich war schon verblüfft, als einige Leute tatsächlich in den Medien gefragt haben, fällt jetzt Kunze nichts mehr ein. Das bei einem Output wie meinem, der ich mehr rausgebracht habe in den letzten 10 Jahren als Udo Lindenberg in seinem Leben, das ist schon spannend.
Ja. Dann wollen wir doch am Tag der Deutschen Einheit einen legendären Titel einer ostdeutschen Band hören, interpretiert von einem westdeutschen Musiker. Was mögen Sie an den Pudis?
An den Pudis mag ich am meisten meinen Freund Dieter Maschine Birr, für den ich auch gearbeitet habe. Auf seinem zweiten Soloalbum habe ich 6 Texte und eine Komposition drauf. Das ist ein wunderbarer, gemütlicher, baumlanger Berliner Brummbär mit einem typischen Berliner Humor und ich habe den sehr gerne.
Dann hören wir jetzt ein Lied von den Pudis, gecovert von Heinz-Rudolf Kunze, Wenn ein Mensch liebt.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht, weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Meine Freundin ist schön.
36 Alben hat Heinz-Rudolf Kunze schon vorgelegt. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie an Nummer 37 bereits basteln oder kommt das immer erst, wenn die Tour rum ist? Wie arbeiten Sie so?
Ich schreibe ja das ganze Jahr über. Ich setze mich ja nicht erst hin, wenn ein Projekt beendet ist oder wenn ich weiß, okay, in 3 Monaten ist das Studio gebucht, jetzt mache ich was, sondern für mich ist Arbeiten an einem Album auswählen aus dem, was da ist, was eben auch ständig kommt. Und das haben Sie aber richtig beschrieben. Also das wird jetzt erst dann ernst, wenn die Tour im Januar, Februar, die große Deutschland-Tour hinter mir liegt. Ich mache sicher bis dahin schon so bestimmte Mappentexte erster, zweiter und dritter Kategorie, also oder Dringlichkeit. Aber mit Musik mich auseinandersetzen werde ich in der Tat vermutlich dann erst, wenn wieder was ansteht. Die Textmasse ist immer da.
Also Sie sagten 4000 Texte auf Halde. Ja. Wie entscheiden Sie dann? Du wirst geadelt, du kommst aufs Album.
Ja, das ist das große Problem. Das ist genau das große Problem. Ich kann nicht wissen, warum mich in einem bestimmten Moment beim Blättern ein Text anspringt und vertont werden will. Und ich weiß, dass dabei viele übersehen werden, die vielleicht genauso schön sind. Das ist die Tragik der Sache, aber immer noch besser, als ich hätte keine.
Viele haben das umgekehrte Problem.
Eben.
Wie viel schreiben Sie für andere Leute oder geben Sie manchmal so einen alten Text als Leihgabe ab?
da, wo ich für andere geschrieben habe, habe ich das eigentlich speziell dann auch für die getan. Also Hermann von Wehen ist mein bisher in meinem Leben größter Abnehmer gewesen. Dieter Birr habe ich was gemacht, für die City Band habe ich was gemacht. Jetzt sitze ich gerade an einem Projekt für Nicole. Meine alte Freundin Nicole. Mhm. Ja, ja. Wir kennen uns ja auch schon urlange. Aber am fruchtbarsten bisher war die Arbeit mit Hermann, weil der einfach so gerade war. Also take it or leave it. Der hat dann auch nicht drin rumgekritzelt und was geändert oder so, sondern entweder genommen oder nicht. Okay. Und das war sehr beglückend.
Und gelegentlich darf es auch mal was völlig anderes sein. Hier und da mal eine Fernsehrolle in aller Freundschaft, Großstadtrevier, Soko Wismar. Warum machen Sie sowas?
Weil ich Bock drauf habe, weil ich fürs Theater so viel geschrieben habe. Ich habe ja viele Musicals, Libretto gemacht. Und ich wollte einfach mal sehen, wie das dann vor den Kulissen ist.
Zurzeit touren Sie ja auch noch mit dem Soloprogramm durch Deutschland. Und da kann man Sie auch in kleineren Orten sehen, zum Beispiel am 13. Oktober in der Wetterau, Rossbach vor der Höhe. Spielen Sie gerne in kleineren Orten? Ist das was anderes?
Ja, natürlich, weil ich gerne flächendeckend Deutschland bespiele und weil es kleine Orte gibt. Wunderbare kleine Kulturhäuser, Gemeindesäle, was auch immer, wo dann auch hunderte von Leuten kommen und es trotzdem für die Band gar nicht sich rechnen würde. Und insofern kann ich alleine eben auch kostengünstig Menschen erreichen in der sogenannten Provinz und dabei immer wieder die schöne Feststellung machen, dass es die Provinz eigentlich gar nicht mehr gibt, weil heute ein Kenntnisstand von allem da ist, der Großstadt und Provinz so gut wie nicht mehr unterscheidet.
Wie unterscheidet sich das Soloprogramm von der Band? Das ist ja schon ein völlig anderes Arbeiten, oder?
Ein Flügel, drei Gitarren, eine Mundharmonika und vor und nach jedem Lied Texte. Das ist der große Unterschied.
Okay, zum Beispiel auch am 16. November in Fulda in der Orangerie. Und im Januar geht es dann mit dem neuen Album auf Tour.
Mit großer Band, ja.
Mit großer Band. Zum Beispiel am 28. Januar in Frankfurt in der Batschkap.
Ja, freue mich schon.
Batschkap ist für Sie ein Begriff, ja? Da sind Sie oft.
Allerdings in der Alten bin ich nie aufgetreten, glaube ich. Ich war früher in der Alten Oper und hier und da, aber Batschkap war ich nur als Kunde, als Zuschauer. Und in der neuen Batschkap war ich, glaube ich, schon zweimal. Und ja, da freue ich mich wieder drauf.
Heinz-Rudolf Kunz, ich bin gespannt auf die neue Tour. Herzlichen Dank für den Besuch im HR1.
Gerne, das war sehr stimulierend.
Hat Ihnen Spaß gemacht?
Ja.
Freut mich sehr. Am Schluss ist es üblich, und das ist für Sie natürlich ein Klacks, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Dein Lachen klingt wie gestern, als ich es noch mit Küssen erstickte und Sehnsucht wie im Western uns beide hintern Horizont schickte. Aus dem neuen Lied Herzschlagfinale vom neuen Album.
Herzlichen Dank. Das war es im HR1 Talk. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören möchten oder als Podcast weiterempfehlen wollen, es gibt es auch auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Vielen Dank.
Das tun wir. Tschüss.
HR1. Genau meins.